Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetzer Mikrofon herzlich willkommen. Ein Algorithmus ist eigentlich nichts anderes als eine Folge von Anweisungen, die ein bestimmtes Problem lösen sollen. Man könnte also auch ein Kochrezept als Algorithmus bezeichnen. Soweit so banal. Besondere Bedeutung aber haben Algorithmen für unsere Gesellschaft, weil im Internet mittels computergesteuerten Algorithmen heute weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Entscheidungen, die sich der Kontrolle der Gesellschaft entziehen, da Firmen wie Google oder Facebook ihre Algorithmen nicht offenlegen. Sprich, die Mechanismen, nach denen sie beispielsweise eine Nachricht für wichtiger halten als eine andere und sie auch so präsentieren. Was wir allerdings wissen, die Algorithmen der sozialen Netzwerke belohnen emotionale, polarisierende Inhalte und fördern sogenannte Filterblasen. Die Nachrichten, die ich dort angezeigt bekomme, sind nicht unbedingt die gleichen, die mein Nachbar angezeigt bekommt. Die Politik erkennt das mehr und mehr als Problem. Grünen-Chef Robert Habeck hat auf einer Veranstaltung vor einigen Wochen deshalb vorgeschlagen, sogenannte demokratische Algorithmen einzuführen und damit auch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine neue Rolle zugewiesen.
Ich weiß schon, das ist ein Riesenvorschlag, aber eine europäische Antwort auf soziale Medien nach demokratischen Algorithmen, die, wenn du fünfmal Robert Habeck eingibst, das nächste Mal kriegst du dann Christian Lindner vorgeschlagen, dass du dich ein bisschen mehr informierst als immer nur in der eigenen Bubble. Wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einem Bildungsauftrag genau aus diesem Grund gegründet, um quasi einen öffentlichen Raum zu schaffen, und das muss man nur nehmen und übertragen.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsste also seine Internetplattformen in Zukunft so bauen, dass der Algorithmus, der ihnen zugrunde liegt, Vielfalt fördert, Filterblasen aber verhindert. Und er müsste sich europaweit aufstellen. Leonard Dobusch ist Mitglied im ZDF-Fernsehrat und hat sich schon mit dem Thema demokratische Algorithmen auseinandergesetzt. Ihn erreichen wir in Innsbruck. Guten Tag, Herr Dobusch.
Guten Tag.
Der Gedanke einer europäischen öffentlich-rechtlichen Plattform ist nicht ganz neu. Der Gedanke, dass eine solche Plattform auch nach demokratischen Algorithmen funktionieren sollte, aber schon. Eine Vorstellung, die Sie für wünschenswert halten würden?
Also ich würde mal sagen, keine digitale Plattform kommt ohne Algorithmen aus. Also auch in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken ist es heute schon so, dass Algorithmen Sendungen empfehlen oder zumindest die Ergebnisse einer Suche in der Mediathek sortieren. Da werden immer Entscheidungen getroffen, was wird zuerst angezeigt, was wird größer angezeigt, was wird kleiner angezeigt und so weiter. Also ohne Algorithmen funktioniert im Netz nichts. Algorithmus ist eigentlich nur eine andere Bezeichnung für eine bestimmte Softwareroutine. Das heißt, ich würde sagen, bei der Diskussion um demokratische Algorithmen geht es jetzt vor allem um die Frage, nach welchen Kriterien solche Rankings oder solche Empfehlungsentscheidungen getroffen werden. Soll es dann nur um Klicks und um Verweildauer gehen? Oder spielen auch inhaltliche Kriterien wie zum Beispiel Vielfalt und Ausgewogenheit eine Rolle? Und ich würde sagen, wenn öffentlich-rechtliche Angebote im Netz sich selbst ernst nehmen und auch eben eine Unterscheidbarkeit herstellen wollen zu den privaten Angeboten, dann muss sowas wie Vielfalt und Ausgewogenheit natürlich eine Rolle spielen.
Das heißt, das ist das auch das demokratische Vielfalt und Ausgewogenheit?
Ja. Ich glaube, es gibt ja verschiedenste Aspekte von, was man als demokratisch verstehen kann. Man könnte auch argumentieren, naja, das, was am meisten geklickt wird, das ist auch demokratisch im Sinne von, die meisten Menschen haben sich dafür entschieden. Ich glaube aber, dass es eben gerade, wenn es um öffentlich-rechtliche Angebote im Netz geht, um einen demokratisch legitimierten Auftrag geht. Und das ist ja das, was Öffentlich-Rechtliche ausmacht, dass sie eben einen Mehrwert leisten sollen, der über das hinausgeht, was ohnehin schon durch private kommerzielle Medien geleistet wird.
Mhm. Nun ist aber ja der Vorteil von Algorithmen bei YouTube oder Netflix beispielsweise, also privaten Anbietern, dass ich als Nutzer auf das hingewiesen werde, was mich interessiert. Natürlich ist das das Eigeninteresse der Firmen, aber es ist ja auch in meinem Interesse. Hätte dann ein demokratischer Algorithmus nicht einen Nachteil gegenüber kommerziellen Angeboten?
Ich würde sagen, diese kommerziellen Empfehlungsalgorithmen, die funktionieren in der Regel so, dass mir Filme und Serien von solchen Leuten empfohlen werden, die in der Vergangenheit ähnliche Inhalte konsumiert haben wie ich selbst. Und zumindest ich bin mir nicht sicher, dass das Ergebnis so einer Logik auch immer in meinem Interesse ist. Oft kann es mir zum Beispiel darum gehen, gerade verschiedene Perspektiven auf einen Sachverhalt zu bekommen. Und dann ist mir nicht geholfen, wenn ich nur irgendwie nach einer Ähnlichkeitslogik etwas vorgeschlagen bekomme. Und ganz im Allgemeinen wünsche ich mir zumindest eine Gesellschaft, wo einer quoten- und klickbasierten Aufmerksamkeitslogik irgendwo auch Grenzen gesetzt werden. Und ich würde sagen, das war auch immer die Idee hinter dem dualen System. Eben neben profitgetriebenen, primär kommerziellen Angeboten soll es eben auch ausreichend finanzierte, gemeinnützige Angebote geben, die primär sich an einem demokratischen Auftrag orientieren. Und was den Wettbewerb betrifft, also diesen Nachteil, den Sie angesprochen haben, den öffentlich-rechtliche Angebote da dadurch vielleicht haben mögen, so würde ich sagen, ja, das mag durchaus so sein, dass mit diesem öffentlich-rechtlichen Auftrag zur Förderung von Vielfalt in mancher Hinsicht ein Wettbewerbsnachteil verbunden ist. Dafür ist aber die Finanzierung von öffentlich-rechtlichen Angeboten bis zu einem gewissen Grad auch unabhängig von Quote und eben Klicks im Netz. Das bedeutet natürlich nicht, dass Reichweite egal ist. Natürlich braucht es eine gewisse Reichweite, um sowas in einen Rundfunkbeitrag zu legitimieren. Aber die reichweitenunabhängige Finanzierung erlaubt es und ich würde sogar sagen verpflichtet dazu, auch andere Kriterien wie eben Qualität und Vielfalt stärker zu berücksichtigen, als sich das vielleicht kommerzielle leisten können oder wollen.
Das heißt, man müsste ein Gegengewicht, eine Alternative zu den amerikanischen Internetangeboten bauen. Häufig hört man aber schon in Diskussionen über solche möglichen europäischen Plattformen, das sei doch schon längst zu spät. Was meinen Sie dazu?
Also ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es mitbekommen, der größte Unterhaltungskonzern der Welt, Disney, hat gerade erst, glaube letzte Woche, den Start einer eigenen Streaming-Plattform angekündigt für November diesen Jahres. Warum glaubt Disney, trotz dieses späten Starts gegenüber Konkurrenten wie Netflix und YouTube, trotzdem bestehen zu können? Weil sie über eine große Menge an exklusiven Inhalten verfügen, die die Leute sehen wollen. Jetzt würde ich sagen, ja, ARD, ZDF ist vielleicht nicht Disney, aber trotzdem würde ich sagen, ist es bei den öffentlich-rechtlichen Anbietern durchaus ähnlich, auch wenn die Inhalte völlig andere sind. Da geht es um Nachrichten, da geht es um regionale Berichterstattung, aber auch um politische Formate, um Shows. Und die Nachfrage nach diesen Inhalten, die ist weiterhin vorhanden. Und diese Nachfrage nach Inhalten bildet auch das Fundament, auf dem man ein digital-öffentlich-rechtliches Ökosystem entwickeln könnte. Voraussetzung dafür ist aber, dass man sich wegbewegt von Sendersilos, wo quasi jede ARD-Anstalt auf sich selber schaut, sondern hinkommt zu einer Vernetzung von öffentlich-rechtlichen und anderen gemeinnützigen Anbietern auf Basis einer gemeinsamen technischen Infrastruktur.
Herr Dobusch, Sie sind ZDF im ZDF-Fernsehrat. Vor diesen Erfahrungen wären die Öffentlich-Rechtlichen dazu überhaupt willens? Also gibt es Interesse daran, eine solche Plattform zu bauen und ist man dazu in der Lage?
Also ich würde sagen, die vor 2 Jahren, das ist mein Lieblingsbeispiel, gestartete öffentlich-rechtliche Jugendangebot Funk, das vielleicht viele der älteren Hörerinnen und Hörer nicht mal kennen, aber weil es sich eben richtet an eine Zielgruppe zwischen 15 und 25, also genau die Zielgruppe, wo sich die Öffentlich-Rechtlichen traditionell schwerer tun. Und dieses Jugendangebot Funk, das verbreitet die Inhalte primär, würde ich sagen, dort, wo derzeit der härteste Wettbewerb um Aufmerksamkeit überhaupt stattfindet, nämlich auf YouTube. Und wenn man sich jetzt nach 2 Jahren, nach der ersten Zwischenevolution anschaut, dann ist das Ergebnis, dass über 50% der Zielgruppe, also dieser schwer erreichbaren Zielgruppe, zumindest eines dieser Funkangebote auch konsumiert haben. Und dass diese öffentlich-rechtlichen Angebote, obwohl sie sich auch einen gewissen Qualitäts- und Vielfaltsanspruch auferlegen, dort bestehen können. Das heißt, ich würde sagen, wenn man es politisch einfordert und ermöglicht, so wie das bei Funk passiert ist, dann wären die Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, durchaus in der Lage, auch in einem digitalen Wettbewerb zu bestehen.
Vielen Dank, Leonard Dobusch, Fernsehrat des ZDF. Ein paar Einschätzungen von ihm. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte, gerne, wieder.
Der öffentlich-rechtliche Sender, der im deutschen Namen die Meinungs- und Pressevielfalt international stärken und damit Vielfalt bewahren bzw. fördern soll, heißt Deutsche Welle. Für die arabischen Länder hatte die Welle schon vor 8 Jahren eine Talkshow für junge Leute lanciert, die sehr erfolgreich war. Jetzt macht Moderator Jafar Abdul Karim mit einem Format für ein erwachsenes Publikum weiter. Michael Mayer hat ihn für uns in Berlin getroffen.
Jafar Talk مع Jafar Abdul Karim.
Gleich die erste Sendung von Jafar Talk behandelte ein kontroverses Thema, Polygamie. Ein in der arabischen Welt weit verbreitetes Phänomen. Einzig in Tunesien ist die Vielehe verboten. In manchen Ländern muss die erste Ehefrau der Vielehe zustimmen. In der Sendung diskutierten unter anderem eine Frauenrechtlerin und ein gläubiger Anwalt heftig über die Rolle der Frau in der Ehe.
Frau Meik, das ist 7 Tage.
Für den Moderator Jaffa Abdul Karim sind solche Diskussionen ganz normal. Oft geht es hoch her, wenn die Sendung in Beirut, Kairo oder Tunis im Studio aufgezeichnet wird. Aber auch in den sozialen Netzen wird danach viel diskutiert. Bei der Vielehen-Sendung erreichte die Redaktion in Berlin hunderte von Mails und Postings. In der arabischen Welt bewegt sich etwas, meint Abdul Karim, nach 8 Jahren Erfahrung mit der Vorgängersendung Shabab Talk.
Es ist einfach ein unglaubliches Verlangen nach Freiheit. Vor 8 Jahren, also als wir damit angefangen haben, waren die sozialen Medien noch nicht, wo sie heute sind. Das heißt, ich kriege heute, ob ich im Jemen bin und Jordanien oder in Saudi-Arabien, kriege ich mit, was auf der ganzen Welt passiert. Und das führt eben dazu, dass die Leute sich viel mehr Fragen stellen, viel mehr nachdenken, viel mehr wissen, viel mehr reflektieren, weil sie eben mitbekommen, was passiert und dann ihre eigene Situation hinterfragen.
Das Spannende auch am neuen Format Jaffa Talk ist, dass Jaffa Abdul Karim Fragen stellt, die dort wohl kein Fernsehjournalist stellen würde. Er ging beispielsweise in Berlin-Neukölln auf die Straße und fragte in der arabischen Community, was die Frauen und Männer von der Vielehe halten. Die Antworten waren differenziert. Es gibt sie zwar noch immer, die Machos alter Schule, die Vielehe normal und richtig finden. Für einige Männer und natürlich auch deren Frauen kommt sie aber nicht mehr in Frage. Jaffa Abdul Karim meint ohnehin, dass die gesellschaftliche Debatte auch in den arabischen Ländern selbst durchaus weiter ist, als solche Momentaufnahmen es widerspiegeln. Mit der neuen Sendung wollen Jaffa und sein Team die Diskussionen auf eine neue Ebene heben.
Shabab Talk hat so den Grundstein festgelegt, dass wir in den arabischen Ländern einen Platz erschafft haben für Dialog. Jetzt wollen wir wissen, wie divers, wie vielfältig ist dieser Dialog. Und der beschränkt sich nicht nur auf junge Menschen, sondern der ist generationenübergreifend. Und wir haben gemerkt, dass das Verlangen nach Diskussion nicht nur auf einem bestimmten Alter, auch bei anderen da ist. Und zweitens ist auch die Medienlandschaft hat sich enorm verändert, weil die Leute wollen nicht nur Zuschauer sein, sie wollen auch sich an der Diskussion beteiligen.
Die neue Sendung Jaffa Talk enthält daher auch auflockernde Elemente wie Zuschauervoting, Zuschauerkommentare und anderes. Abdul Karim erzählt, dass der Kontakt zum Publikum via Social Media natürlich nicht immer angenehm ist. Beschimpfungen, Beleidigungen, auch Morddrohungen hat es schon gegeben. Die Redaktion treffe Vorsichtsmaßnahmen und lasse sich nicht davon beirren. Die Themen der neuen Sendung ähneln hier und da dem vorherigen Format, nur eben richten sie sich an ein älteres Publikum. Nach der Polygamie geht es um körperliche Freiheit, also wer entscheidet, wie ich meinen Körper zeigen darf. Drittes Thema wird Rassismus in den arabischen Ländern sein. Viele Syrer und Palästinenser erleben Diskriminierung, etwa im Libanon. Jaffa Abdul Karim betont, dass die Prinzipien der Redaktion sich nicht verändert haben. Es gehe in der Sendung stets um den Grundsatz der Freiheit. Warum sind die Verhältnisse so, wie sie sind? Oder, anders ausgedrückt?
Warum kann ich nicht so sein, wie ich will? Das ist der Grundsatz. Und dieser Satz bewegt uns. Wenn es mit Gesellschaft verbunden ist, dann ist es ein gesellschaftskritisches Thema. Und wenn es mit der Politik verbunden ist, ist es ein halt politisches Thema. Alles wird diskutiert.
Und das mit offenbar zunehmendem Erfolg. Die Vorgängersendung Shabab Talk hat im Laufe von 8 Jahren über 500 Millionen Videoabrufe verzeichnet. Eine gigantische Zahl angesichts der Tatsache, dass die Deutsche Welle nicht überall so bekannt ist. Nun will die Redaktion mit Jaffa Talk auch das ältere Publikum mit einbinden.
Doch ob das genauso interessiert ist wie die ehedem junge Zielgruppe, muss ich natürlich erst noch zeigen. Michael Mayer berichtete über die Sendung Jaffa Talk der Deutschen Welle. Und wir kommen zum gedruckten Wort. Lesen Kinder noch Zeitschriften, die extra für sie produziert werden, oder spielen diese Medien aus Papier zunehmend keine Rolle mehr? Diese Frage interessiert in erster Linie natürlich die Zeitschriftenverlage, weshalb sie seit einigen Jahren eine Kindermedienstudie in Auftrag geben. Ein Fazit der diesjährigen Studie, die heute Vormittag veröffentlicht wurde: Kinder nutzen Medien nach wie vor hauptsächlich linear, sowohl Fernsehen als auch Hörfunk. Und scheinbare Entwarnung für die Verlage, das gute alte Comicheft kommt auch nicht aus der Mode. Claudia van Laak.
Kinder bis 13 mögen es klassisch. Die allermeisten setzen sich vor den Fernseher und sie schalten das Radio ein. Malte Rieken vom Zeitverlag erläutert.
Linearer Medienkonsum auch im audiovisuellen Bereich spielt eine große Rolle. 88% schauen linear Filme, Serien oder Fernsehsendungen. Bei den auditiven Medien über 2/3 hören Hörspiele, Musik, wenn sie im Radio laufen.
YouTube- oder Streaming-Dienste werden erst mit zunehmendem Alter interessant. Grundschulkinder lieben Mickey Maus, Donald Duck, Bob der Baumeister oder Benjamin Blümchen. Auch hier sind die Klassiker weiter populär. Allerdings liest ein Viertel der Kinder überhaupt keine Bücher, Zeitschriften, Magazine oder Comics. Sie nutzen ausschließlich elektronische Medien. Welche Themen interessieren Mädchen, welche Jungs? Was wollen sie lesen, hören, sehen? Das Klischee ist hier Realität. 78% der Mädchen interessieren sich für Feen und Prinzessinnen, 80% der Jungs für Superhelden. Bernd Hellermann vom Gruner und Jahr Verlag.
Puppenspielen, Malen, Basteln, Handarbeit, das sind, sagen wir mal, die klassischen Mädchenthemen. Da ist mal ein Vorurteil bestätigt, dass sie, wenn sie Kinder haben, aber wahrscheinlich auch selber wissen. Actionfiguren und Experimentierkästen, das sind die klassischen Jungsthemen. Das bestätigt die Studie, dass da die Interessen und Vorlieben auch eindeutig so sind, wie man das auch im Alltag erlebt.
Allerdings für gesellschaftlich relevante Themen, für Natur, Umwelt und Politik, interessieren sich Mädchen und Jungen gleichermaßen. Nicht verwunderlich, immer früher wollen Kinder ein eigenes Smartphone. Bereits jedes fünfte Kita-Kind träumt davon. Bei den Grundschulkindern sind es mehr als die Hälfte. Malte Rieken.
Wer noch kein Smartphone hat, der möchte ab 6 Jahren eins haben, kriegt er aber nicht.
Anders bei den älteren Kindern. Hier besitzen bereits 8 von 10 ein eigenes Smartphone. Die Folge, die Nutzung von WhatsApp geht steil nach oben, hat in den letzten 2 Jahren um 15% zugelegt.
WhatsApp hat einfach eine große Verbreitung und erreicht jetzt über die Hälfte dieser Zielgruppe. Facebook hier leicht abnehmend eher, ist über den Zenit. Instagram und Snapchat wachsen an, sind also sozusagen die jüngeren Kanäle unter den sozialen Netzwerken.
Die Zeitschriftenverlage zeichnen in ihrer heute veröffentlichten Studie eine mehr oder weniger heile Kindermedienwelt. Liebe Eltern, alles in Ordnung, ihr könnt beruhigt sein. Das ist der Tenor. Bernd Hellermann von Gruner und Jahr.
Das Vorurteil hier, Kinder sitzen im dunklen Kinderzimmer mit ihrem Smartphone, das sie ja, haben wir eben gehört, zu großen Teilen ja haben. Wenn sie 10 Jahre alt sind, hat fast jedes Kind ein eigenes Smartphone. Sie legen es zur Seite, natürlich auch im Dialog mit den Eltern, aber sie sind weiterhin draußen unterwegs.
Fraglich, ob die Daten der aktuellen Kindermedienstudie diesen Schluss wirklich zulassen. 9 von 10 Kindern verbringen ihre Freizeit mit Freunden, 83% spielen im Freien, so die Zahlen. Doch wie viel Zeit die Kinder im Freien verbringen, das sagt die Studie nicht. Außerdem, wer im Wald mit dem Smartphone daddelt, der spielt ebenfalls im Freien.
Ein Beitrag von Claudia van Laak war das, den Sie übrigens auch auf unserer Internetseite nachlesen und nachhören können. www.deutschlandfunk.de/mediasres. Wer sich die Geschichte der Bundesrepublik in Pressebildern vorstellt, der kommt am Stern der einstigen Wundertüte des Henry Nannen aus Hamburg eigentlich nicht herum. Nicht wenige Fotos aus dem Hause Gruner und Jahr prägen bis heute unsere Erinnerungen. Die Bildjournalisten des Magazins haben Politiker in privaten Momenten erwischt, Sportler, die sich nach einem Sieg inszenieren und kleine Leute, die für große Geschichten stehen. Aus sage und schreibe 15 Millionen Fotos besteht das analoge Bildarchiv des Stern. Und nun hat es in München eine neue Heimat gefunden. Burkhard Schäfers mit den Details.
Paul Breitner flätzt sich in seinem Sessel im Büro. Über ihm hängen 2 große Porträts. Eines von Che Guevara und eins von Mao Zedong. Wuschelkopf, getrimmter Bart, Blick genau in die Kamera. So posiert Breitner nach der gewonnenen WM 1974 für Sternfotograf Peter Thumann.
Dann kommt man in die Wohnung und dann guckt man erstmal und dann weiß man auch ganz genau, in welcher Ecke oder wo man fotografiert. Wichtig ist für einen Bildjournalisten, dass auf einem Foto möglichst viele Informationen sind. Ich habe ihn immer bewundert, weil er so konsequent war. Gegenüber seinen anderen Fußballerkollegen war er ja wirklich ein Paradiesvogel.
Das Porträt des Weltmeisters ist eines von mehr als 15 Millionen Fotos, die in 8 Lastwagen von Hamburg nach München transportiert wurden. Das Magazin Stern hat sein analoges Bildarchiv aus den Jahren 1948 bis 2001 der Bayerischen Staatsbibliothek geschenkt, sagt der 79-jährige Fotograf Thumann.
Die Alternative wäre gewesen, dass dieses ganze zeitgeschichtliche Material in einem Hamburger Lagerhaus für ewig verschlossen und für die Nachwelt nicht mehr zugänglich gemacht werden konnte.
Künftig sollen Wissenschaftler und Interessierte in einer der größten Fotosammlungen in öffentlicher Hand im deutschsprachigen Raum recherchieren können. Das Archiv dokumentiert ganz verschiedene Ereignisse aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Studenten, die 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking demonstrieren. Jan Ullrich im gelben Trikot nach seinem ersten Etappensieg bei der Tour de France 1997. Oder Helmut Schmidt, breit grinsend und mit Zigarre im Mund, 1969 bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und FDP.
Wir durften nicht rein, aber es gab eine Glasscheibe, wo wir durchfotografieren konnten. Als Helmut Schmidt gesehen hat, dass die Meute der Fotografen da draußen steht, kommt er und schließt den Vorhang und grinst über meine Position war optimal. Ich hatte ein Fischei drauf, was dann eben auch noch sein Grinsen noch verzeichnet. Also das ist auch ein Glücksfall, dass ich hier am richtigen Ort stand.
Für die Bayerische Staatsbibliothek ist das Geschenk mit viel Arbeit verbunden. Kuratoren und Restauratoren kümmern sich um die Millionen Dias, Negative und Abzüge, die in tausenden Archivkartons und hunderten Leitsordnern 180 Regalmeter füllen. Historische Momente in einer besonderen Ästhetik, etliche Fotoreportagen des Stern gewannen Preise. Nun müssen die Bibliothekare mit den Fotografen verhandeln und die Nutzungsrechte klären. Die Staatsbibliothek will das Fotoarchiv des Stern nach und nach digitalisieren, sodass Interessierte online recherchieren können, auch in Dokumenten, die bisher kaum jemand kennt, sagt Generaldirektor Klaus Zainova.
Es ist immer nur ein ikonisches Foto, was zu sehen ist in einer Zeitung, was um die Welt geht, was Ihnen und auch mir im Kopf ist. Aber die 30 anderen drumherum, die auch fotografiert worden sind und die dieses Foto kontextualisieren und relativieren, die kennt man nicht. Und so etwas wird dann sichtbar werden und auch erforschbar werden.
10 bis 15 Jahre kann die Digitalisierung dauern. Das Projekt soll europaweit ausgeschrieben werden. Mehr als 20 Jahre Erfahrung der Staatsbibliothek in der Digitalisierung hätten den Ausschlag dafür gegeben, dass die Hamburger Bildsammlung in München landete, heißt es. Aber warum eine Schenkung? Hätte der Verlag Runer und Jahr das Sternarchiv nicht teuer verkaufen können? Verlagssprecher Frank Thomsen sagt:
Ganz ehrliche Antwort, das wissen wir nicht. Das Fotoarchiv hat eine Dimension, die so gewaltig ist mit 15 Millionen. Es hat eine solche Fülle an Fotografen, die diese Fotos gemacht haben. Es gibt so viele Urheber- und auch Besitzrechtsfragen dahinter, dass wir froh sind, dass wir an der Seite eine Institution haben, die da hilft. Die Fotografen, das ist uns wichtig gewesen, dürfen natürlich alle nicht ihrer Rechte beraubt werden. Das ist garantiert. Wir wollen weiter Zugriff darauf haben und wir werden bestimmt auch gemeinsame Sachen mit der Staatsbibliothek in den vielen nächsten Jahren machen. Für uns ist das einfach eine gute Sache, glaube ich.
Burkhard Schäfers berichtete aus München. Und zum Schluss noch einmal vom Süden wieder in den Norden.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Carsten Riemer und ich arbeite als Volontär für den Nordkurier in der Demminer Lokalzeitung. Unsere aktuelle Schlagzeile für morgen ist neue Zweifel an den blauen Wildwarnern. Dabei geht es darum, dass sich die Jägerschaft und das Verkehrsministerium uneins sind über den Nutzen der sogenannten Wildwarnreflektoren. Während die Jäger eine deutlich positive Wirkung erkennen, sieht das Verkehrsministerium aufgrund einer Studie aus Göttingen keine wirklich nachvollziehbaren Effekte. Daraus ergibt sich, dass die Finanzierung für diese Wildwarner in der Schwebe ist.
Und mit dieser Schlagzeile von morgen, Sie kennen das, geht Medias Res für heute zu Ende. Nach den Nachrichten folgt an dieser Stelle der Büchermarkt. Mein Kollege Hubert Winkels begrüßt Sie zum Kritikergespräch mit Katharina Teutsch und Tobias Lehmkuhl. Es geht um Romane von Doris Knecht und Marion Brasch. Am Mikrofon von Medias Res verabschiedet sich unterdessen Brigitte Beetz. Machen Sie es gut.